Also wir sind im Moment an einem Punkt, den ich als sehr kritisch empfinde. Also einmal im Umgang ich mit meinem Vater, weil ich schon das Gefühl habe, so ich schleiche so wie auf Eierschalen so um ihn herum. Ich habe viel Wut und Unverständnis im Moment in mir, was ich aber natürlich versuche, irgendwie zurückzuhalten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann, ich bin Journalistin und Blogger auf Alzheimer und Wir.
Hallo und willkommen, ich bin Anja Kehlin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz und bieten Coachings sowie Angehörigentreffen und Schulungen an.
Wir möchten in dieser Folge über Konflikte in der Familie sprechen. Wenn ein Angehöriger die Diagnose Demenz erhält, ist das für Familien oft eine Herausforderung. Aber selten ist das die einzige Problematik und andere Themen, auch aus der Vergangenheit zum Beispiel, können zusätzlich belasten. Wir möchten da heute mal genauer hinschauen und haben uns dafür einen Gast eingeladen, Nadine Overkamp. Herzlich willkommen, liebe Nadine, schön, dass du da bist bei Leben, Lieben, Pflegen.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, über das Thema zu sprechen mit euch.
Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Ein großer Dank geht an Desideria. Der Verein ermöglicht die Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank.
Desideria unterstützt Angehörige von Menschen mit Demenz und ist dazu auf Spenden angewiesen. Ihr könnt unsere Arbeit also mit einer Spende unterstützen und wir danken euch ganz herzlich dafür.
Ja, liebe Nadine, vielleicht magst du uns erst mal ein bisschen erzählen, wer bist du und wie ist dein Bezug zur Demenz?
Ja, danke, Peggy. Genau, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, lebe im Ruhrgebiet in Bochum und bin Angehörige, Tochter einer Mutter, die seit 2019 die Diagnose Alzheimer hat. Genau, meine Mutter lebt noch mit meinem Vater in einem Haushalt. Ich habe keine Geschwister, das heißt, wir sind eine sehr kleine Familie, die sich halt mit dieser Thematik auseinandersetzen muss.
Vielleicht gibst du uns noch mal so eine kurze Idee, der Weg zur Diagnose, wie war das? Wie habt ihr bemerkt, dass sich da was verändert?
Also Veränderungen habe ich relativ früh schon festgestellt, so 2016 fing das so an. Erst so Kleinigkeiten, dass sie unsicher war beim Autofahren. Dann kam sie mit dem neuen Induktionsherd nicht klar. Das summierte sich dann halt und die wirkliche Diagnose haben wir dann aber hinterher erst bekommen, als sie dann in einer Klinik war und da dann alle Tests, alle Untersuchungen gemacht wurden und wir dann halt Ende 2019 ja bis schwarz auf weiß hatten, dass es halt Alzheimer ist und auch schon relativ weit fortgeschritten zu dem Zeitpunkt.
Wie weit lebt ihr denn auseinander, du und deine Eltern?
Tatsächlich gar nicht weit, also innerhalb einer Stadt. Meine Eltern wohnen auch in Bochum. Ich sag mal mit dem Auto 20 Minuten.
Okay. Ja, in der Nähe.
Absolut.
Du hast ja erzählt, dass der Weg zur Diagnose recht lang war. Nun weiß ich auch schon aus dem Vorgespräch, dass es auch in der Familie gar nicht so einfach war, dieser Weg zur Diagnose. Was war denn die Herausforderung?
Die Herausforderung war tatsächlich, dass meine Eltern ja, sich dieser Möglichkeit stellen, dass es diese Krankheit sein kann. Einfach schon sehr früh gemerkt hat, wie viel Ängste da sind. Und sie sind immer so drumherum gekurvt. Auch dann schon beim Neurologen waren. Ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, wie das dann wirklich abgelaufen ist. Aber es wurde halt auch nie wirklich darauf gedrängt, okay, wir brauchen jetzt aber auch echt mal eine Sicherheit, eine Klarheit, um dann irgendwie weitermachen zu können. Weil ich glaube, es war beiden schon klar, dass irgendwas nicht stimmt und dass das jetzt nicht irgendwie eine depressive Verstimmung oder eine depressive Phase oder irgendwie so ist, was auch erst so als Möglichkeit im Raum stand. Ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern, was dann letztendlich ausschlaggebend war, dass meine Mutter eben in die Klinik gekommen ist. Aber irgendwann war es dann halt soweit und das war einfach nicht schön auch zu sehen, weil man da auch einfach merkte in der Klinik, wie hilflos sie tatsächlich auch schon zu dem Zeitpunkt war und wie viel mein Vater einfach im Alltag bei den beiden zu Hause auch schon aufgefangen hat, immer zu dem Zeitpunkt.
Jetzt hast du ja gesagt, dass es irgendwie eine Diagnose auf Umwegen war, also einfach weil es lange Zeit in Anspruch genommen hat, bis der Mut da war, irgendwie sich vielleicht dem auch zu stellen. Wie hat denn dann diese Diagnose euer Miteinander beeinflusst oder verändert?
Also ich glaube, es war erstmal viel Trauer und viel Angst auch da. Das Ganze war dann auch noch im Dezember, ne, so kurz vor Weihnachten und eine immer sehr emotionale Phase. Ja. Man muss dazu sagen, dass auch wenn ich dann schon eine Idee hatte, wie man dann so im neuen Jahr irgendwie weitermachen kann, was man vielleicht in Anspruch nehmen könnte, dann kam halt Corona. Und das hat das Ganze natürlich total ausgebremst, weil ich habe von Februar dann, meine Eltern sind im Februar in Urlaub gefahren und ich habe meine Eltern dann tatsächlich von Februar bis Mai nicht gesehen. Wenn ich da heute so drüber nachdenke, es war eine sehr surreale Zeit. Es war klar, es muss irgendwas passieren, aber es ging ja nichts.
Also du als Tochter hattest den Wunsch, irgendwas zu gestalten oder zu überlegen, was macht man denn jetzt mit dieser Diagnose? Was sind die nächsten Maßnahmen, die nächsten Schritte? Wie kann man helfen? Wie kann man unterstützen? Und du warst quasi schachmatt gesetzt durch Corona.
Kannst du dich daran erinnern, was du gerne angeschoben hättest oder was du gerne verändert hättest?
Also ich habe relativ schnell dann zur Alzheimer-Gesellschaft versucht, Kontakte aufzunehmen. Das war aber halt auch relativ schwierig, weil natürlich die Geschäftsstelle dann nicht richtig besetzt war. Und dann habe ich geguckt bezüglich Ergotherapie, solche Sachen halt. Und mir geht's immer gut damit, wenn ich irgendwie ein Thema habe oder ein Problem, was mich beschäftigt, möglichst viel irgendwie dazu zu lesen, zu recherchieren und dann halt zu gucken, was davon lässt sich jetzt irgendwie umsetzen. Aber wie gesagt, den meisten Sachen oder eigentlich allen Sachen war dann erstmal ein Riegel vorgeschoben.
Wenn du jetzt sagst, okay, also du hast deine Eltern nicht gesehen, wie hast du denn Kontakt gehalten? Oder also war das zu deiner Mutter oder wahrscheinlich telefonisch?
Genau, in erster Linie telefonisch. Ich weiß, wir haben manchmal auch nochmal so videotelefoniert. Das war auch noch eine Zeit, wo meine Mutter halt auch selber telefoniert hat. Ne, auch selber halt gewählt hat, mich angerufen hat und so. Das ist jetzt heutzutage natürlich nicht mehr so. Genau, also es war eigentlich nur Telefon. Und ich weiß tatsächlich, das erste Mal haben wir uns dann getroffen im Mai 2020 zum Muttertag zu einem Mini-Picknick auf Abstand im Stadtpark bei uns. Und genau, ja.
Wenn du von da dann vielleicht so ein bisschen weiterschaust und dann waren ja auch die Corona-Maßnahmen ein bisschen lockerer, konntest du dann quasi das umsetzen, was du eigentlich gerne schon viel früher gemacht hättest? Oder wie ist es dann in eurer Familie weitergegangen?
Also natürlich habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen oder überhaupt auch mit meinen Eltern dann ja auch noch darüber gesprochen. Meine Mutter war da ja auch noch mit einbezogen und involviert. Zumindest hat es dann angefangen, dass mein Vater ja sich auf manche Sachen eingelassen hat. Also ich habe dann zwar zum Beispiel den ersten Kontakt zur Ergotherapie hergestellt, er ist dann aber natürlich mit ihr hingefahren und solche Sachen. Irgendwann kam es dann auch, dass sie sich darauf eingelassen haben, eine Putzhilfe zu bekommen. Und dann wurde auch nochmal, kam die Pflegeversicherung dann halt auch nochmal ins Spiel und hat dann halt noch, dann gab es noch einen Pflegegrad mehr und solche Sachen. Also es ging dann langsam los, sage ich mal, aber es ging halt immer alles irgendwie noch. Ne? Also meiner Mutter ging es halt auch noch, ich sag mal, so weit gut, dass man da auch so ein bisschen noch drüber hinwegsehen konnte, dass da diese Diagnose im Raum steht. Ich glaube, mein Vater oder auch meinen Eltern war beiden auch nicht so klar, was jetzt zum Beispiel so Ergotherapie jetzt bringen soll.
Jetzt hast du ja auch im Gespräch vorher gesagt, dass diese Diagnose irgendwie in eine Familiensituation gekommen ist, wo es immer mal wieder schwierige Aspekte gab und wo du sagst, okay, das ist nicht jetzt auf ein weißes Blatt Papier gefallen, sondern du hast auch schon angedeutet, wie deine Eltern oder speziell dein Vater damit umgegangen ist, fandest du schwierig? Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, was du da als schwierig empfunden hast.
Also ich glaube, mein Vater ist generell niemand, der gerne Hilfe von außen annimmt. Und ich glaube, das war und ist immer noch so eines der größten Probleme. ich kenne ihn nicht anders. Ne? Also wenn, macht er die Sachen so, wie er es gerne möchte und wie er es gewohnt ist. Und wenn es dann da irgendwie Änderungen gibt oder irgendwas von außen kommt, ja, findet er nicht gut. Also wir sind jetzt keine Familie, wo es jetzt dauernd irgendwie Zoff gab oder so. Aber ja, so meine Eltern haben und hatten halt einfach so ihre Aufgaben. Ne? Mein Vater war halt arbeiten und sehr traditionell. Ne? Meine Mutter hat zwar auch gearbeitet, aber nur halbtags und hat sich, sag ich mal so, um alles Soziale gekümmert, um meine Großeltern, um die Mutter meines Vaters. Und das wurde natürlich vollkommen auf den Kopf gestellt, als jetzt, ich sag mal, mein Vater in der Verantwortung war für solche Sachen. Mhm. Und ich glaube, die Erwartungshaltung an mich war da auch sehr hoch, gerade zu Beginn.
Du meinst jetzt von deinem Vater die Erwartungshaltung an dich,
genau.
Oder?
Okay. Ja, genau.
Wie hast du das wahrgenommen oder welche Erwartungshaltung hast du gespürt?
Ach, das wurde tatsächlich ja auch so ausgesprochen. Okay. Ne? Also gerade wenn es dann mal wieder irgendwie, also meine Mutter hatte gerade am Anfang sehr viele aggressive Episoden auch. Und wenn das dann mal wieder war, dann bin ich halt auch immer angerufen worden. Mhm. Und dann hieß es immer, du musst dich jetzt aber auch mal um deine Mutter kümmern. Mhm. Wie auch immer das ausgesehen hätte in dem Moment. Und ja, er hätte sich, glaube ich, mehr gewünscht, dass ich vor Ort gewesen wäre. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber einfach auch noch Vollzeit gearbeitet. Mhm. Kommt einfach dazu.
Okay, also das heißt, da sind die Vorstellungen einfach auseinandergedriftet, wie man jetzt mit der Situation umgeht. Also ein Vorschlagswesen einerseits, wo du gesagt hast, ich habe mir ja viele Gedanken gemacht, ich habe mich erkundigt, ich hatte Ideen, habe die eingebracht, die wurden nicht so einfach angenommen. Also da gab es einen gewissen Widerstand und gleichzeitig gab es auf der anderen Seite Vorstellungen oder Wünsche oder Erwartungen, die für dich gar nicht so einfach zu erfüllen waren, weil du ja auch vollkommen in einem Leben drin bist mit Berufstätigkeit, mit Partnerschaft, Hobbys, Interessen, ja, sozialem Leben. Und da sind einfach unterschiedliche Welten und Vorstellungen aufeinander geprallt. Und das war eine Herausforderung für euch. Ja. Mhm. Und so nehmen wir es ja öfter wahr, ne?
Peggy? Ja. Ich erinnere mich auch gerade, wir haben vor ein, zwei Folgen viel über diesen Rollenwandel, diese Veränderung der Verantwortung in der Familie gesprochen. Und was du jetzt erzählst, Nadine, und was du erklärst, Anja, erinnert mich sehr an die filiale Krise, die filiale Reife. Mhm. Tatsächlich mit den Erwartungen der Eltern umgehen und gleichzeitig aber auch merken, dass die mit den eigenen halt nicht korrespondieren zwingend.
Genau. Also das heißt, dass beide Seiten so ein bisschen aneinander verzweifeln. Jeder quasi mit seiner Brille und aus seiner Position heraus das kollidieren kann, ne? In den Vorstellungen, Erwartungen und Wünschen, die da so auftauchen. Und dass es dann eben nach wie vor vielleicht so Vorstellungen, das muss doch jetzt aber so sein, ne? Also die Eltern erwarten vom Kind, das muss liefern. Mhm. Und andersrum, die Kinder vielleicht in der veränderten Situation, wo sie merken, die Dinge gehen nicht mehr so leicht von der Hand, Hilfe anbieten wollen, aber die nicht gut angenommen wird. Das ist genau dieser Punkt der filialen Krise und der parentalen Krise. Und das führt irgendwann dazu, dass man sagt, okay, wir müssen neue Wege finden, wie man da einen Umgang miteinander findet und nicht komplett sich zerstreitet. Nadine, wie bist du damit umgegangen? Also welche Strategien hast du für dich gefunden oder was hat dir geholfen, in dieser herausfordernden Situation mit deinen Eltern so umzugehen, dass du als Tochter einerseits da bist, aber deine Grenzen wahrst?
Tatsächlich muss ich sagen, dass ich am Anfang überhaupt nicht meine Grenzen gewahrt habe, sondern ich bin eher auch so ein Typ bei solchen Sachen. Also man muss da nur so ein paar Knöpfe bei mir drücken und dann funktioniere ich total gut und agiere irgendwie auf Hochtouren und versuche halt trotzdem irgendwie alles recht zu machen. Ne? Mhm. Ich bin halt schon so ein bisschen so ein People-Pleaser irgendwie. Und dementsprechend habe ich einfach versucht, da irgendwie durchzukommen und diese Forderungen zum einen zu erfüllen und ne, zum anderen aber auch klar zu machen, okay, ich kann das nur bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Ja, ich muss einfach auch sagen, also das ging dann halt eben so weit, bis jetzt so Anfang letzten Jahres, ich dann wirklich auch sehr stark gemerkt habe, meine Kräfte sind jetzt aufgebraucht und mein Willen auch, dem immer nachzukommen, was von mir gefordert wird, ist einfach nicht mehr da oder ich kann dem so nicht nachkommen.
Ja, du hast ja auch gesagt, dass du tatsächlich im Rahmen dessen, dass du dich anpassen wolltest oder eben auch als gute Tochter da sein wolltest, auch deinen Job eingeschränkt hast oder auf Teilzeit umgestellt hast, ne?
Genau, also ich habe dann, weil ich eben meiner Mutter möglich machen wollte, auch noch so ein paar Sachen zu unternehmen, wie jetzt zum Beispiel, wir waren im Demenzchor oder als sie dann, das war ein sehr guter Schritt, sie war dann zeitweise in der Tagespflege 2 Tage die Woche, die glücklicherweise hier direkt bei mir gegenüber ist. Das hatte ich organisiert. Und dann haben wir das halt immer so gemacht, mein Vater hat sie hingefahren und ich habe sie nachmittags wieder abgeholt an 2 Tagen. Das heißt, so hatte ich eben auch ein bisschen mehr Zeit noch mit ihr. Mhm. Genau, und dann habe ich halt eben meine Stunden reduziert. Es ging glücklicherweise, dass ich da eine Stelle dann gefunden hatte an meiner Uni, wo ich arbeite, wo das möglich war. Und das hat eine Zeit lang, dieses Abholen zum Chor gehen, hat tatsächlich eine Zeit lang gut funktioniert.
Und hat letztlich auch die Situation entlastet?
Oder? Ja. Ja. Weil tatsächlich auch die Angebote, also jetzt zum Beispiel dieser Chor, fing halt immer schon um 15 Uhr an. Das kann ich mit einer Vollzeitstelle nicht machen, beziehungsweise kann ich schon machen. Wenn ich dann aber natürlich meine Mutter erst abholen muss, hinfahren muss zu dem Chor, war halt immer klar, okay, dann arbeite ich halt abends noch. Mhm. Ne? Und das war dann halt irgendwann, dass ich gesagt habe, so nee, das kann ich auch irgendwie nicht mehr.
Zu viel.
Weil natürlich auch die Zeit mit meiner Mutter, also das war ja jetzt nicht mehr so locker Kaffee trinken, wie man vielleicht früher gegangen ist, sondern man musste sich ja ganz anders kümmern.
Ja.
In dem Moment.
Ich finde das immer total cool und toll, wenn Leute das machen und denken mir immer, es ist schon irgendwie auch eine große Belastung, oder? Also diese Doppelbelastung, die du dir angenommen hast in der Familie. Hast du das so wahrgenommen oder hast du das nicht hinterfragt?
Ich habe es tatsächlich nicht hinterfragt, weil ich fand das halt so toll, ne, dass ich habe das in der Zeitung gelesen und habe gedacht, so genau das brauchen wir und genau, ne, und dann ausgerechnet in Bochum, wie toll. Mhm. Und meine Mutter hat immer gerne gesungen und wir konnten das leider nicht lange machen, aber es war halt immer, ich selber hatte da auch irgendwie so einen Spaß dran, ne, irgendwie dann noch mit allen möglichen, man kam dann da noch irgendwie alle möglichen Instrumente und mir selber macht Singen ja auch Spaß. Und in dem Moment habe ich das wirklich nicht auch so richtig als Belastung empfunden, weil ich einfach wollte, dass sie eine gute Zeit hat.
Und das ist ja tatsächlich ein sehr schönes Leitmotiv, ne?
Ja,
und,
ja,
absolut. Setzt ganz schöne Kräfte frei. Also wenn man da drauf schaut, kommt man manchmal wirklich in Staunen und vielleicht auch retrospektiv nochmal auf die eigene Schulter klopfen und sagen, ja krass, schon viel geleistet auch in der Zeit. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass das ab und zu mal ausgesprochen werden darf. Also insofern, ja, cool. Vor allem, wenn es dir auch Spaß und eine gute Zeit mit deiner Mutter gebracht hat.
Mhm. Absolut, ja.
Ich würde gerne auch nochmal auf die andere Seite schauen. Du hast ja vorhin auch schon angedeutet, dass du viel initiiert hast und jetzt ja auch der Chor und viel Zeit mit deiner Mutter verbracht hast. Und hast aber auch gesagt, irgendwann kam für dich der Punkt, als du gemerkt hast, das geht so nicht mehr oder du musst was ändern. Kannst du dich erinnern, wann das war, was da vielleicht ein Auslöser war?
Also einmal bin ich halt wieder in meine Depression, die mich leider schon sehr lange begleiten, gefallen. Und da ging es mir Anfang letzten Jahres tatsächlich sehr schlecht. Und da habe ich glücklicherweise direkt Kontakt wieder zu meiner Therapeutin aufnehmen können und haben dann ausgeklügelten Plan gehabt, wie ich halt doch relativ regelmäßig zu ihr kommen durfte, um da eben dran zu arbeiten, an meinem Werkzeugkasten, den ich dafür brauche, um damit klarzukommen. Und auf der anderen Seite war es aber auch so, dass es dieses Abholen zum Beispiel aus der Tagespflege oder auch das Fahren zum Chor, ich habe es einfach auch körperlich nicht mehr geschafft, meine Mutter ins Auto zu buxieren oder wieder hinaus. Und das waren halt so Momente, wo ich dann zu meinem Vater gesagt habe, so, ich kann das nicht mehr. Wir können trotzdem vielleicht irgendwie gucken, so dass ihr einen Fahrdienst oder so organisiert, dass sie trotzdem noch zur Tagespflege kam. Mhm. Das ist dann leider auch im Laufe des letzten Jahres eingeschlafen. Ja.
Okay. Wenn du so drauf schaust, wie würdest du jetzt aktuell die Situation einschätzen? Also einmal für deine Eltern und für dich.
Also wir sind im Moment an einem Punkt, den ich als sehr kritisch empfinde. Mhm. Also einmal im Umgang ich mit meinem Vater, weil ich schon das Gefühl habe, so ich schleiche so wie auf Eierschalen so um ihn herum. Ich habe viel Wut und Unverständnis im Moment in mir, was ich aber natürlich versuche, irgendwie zurückzuhalten. Mhm. Und mit meiner Mutter, ich war jetzt Montag erst wieder da und ich war eine Zeit lang da und habe auf sie aufgepasst, als mein Vater einkaufen war. Habe sie in der Zeit dann halt auch beim Essen unterstützt. Also füttern muss ich sie jetzt noch nicht, aber es wird schwieriger. Meine Mutter ist auch in keiner guten Verfassung einfach. Und ich habe das Gefühl, die beiden zusammen sind keine, also es ist keine gute Lösung im Moment, die beiden zusammen.
Hm. Stelle ich mir extrem schwierig vor. Könnt ihr darüber sprechen? Dein Vater mag nicht drüber reden, mit deiner Mutter ist es wahrscheinlich schwierig, das irgendwie noch zu besprechen.
Also meine Mutter weiß nicht mehr, wer ich bin. Nur so, sie hat sowieso einen sehr eingeschränkten Wortschatz jetzt nur noch. Das hat sich im letzten Jahr sehr verschlechtert, also so im letzten halben Jahr besonders. Und mein Vater, wenn ich das dann mal anspreche, ob er sich eine Heimunterbringung vorstellen könnte, das lehnt er halt konsequent ab. Mhm. Und da ändert sich auch nichts dran. Also wir hätten tatsächlich, ich glaube 2023 hätten wir 3 oder 4 Mal einen Platz haben können, in den beiden Heimen, die ich mir auch schon angeguckt habe, wo wir halt auf der Warteliste stehen. Aber es ist halt jedes Mal abgelehnt worden von ihm. Und da sitzt er halt am längeren Hebel. Das sind die Entscheidungen, die er halt trifft. Und ich muss halt gucken, dass ich das akzeptiere.
Boah, ist das schwer. Ich kann mich an solche Gespräche erinnern. Ich bin dann manchmal heulend aus dem Raum gelaufen. Wenn du sagst, du bist voller Wut, kann ich das total gut nachvollziehen. Anja, wie kann man damit sowas umgehen?
Ja, also das ist natürlich eine sehr schwierige und komplexe Situation. Überlegungen wären hier halt zu sagen, okay, gibt es vielleicht im Außen Personen, die eventuell auch eine Autorität darstellen, ne, die man hinzuziehen könnte, beispielsweise Ärzte. Die Heide hat es das letzte Mal auch gesagt, also Freunde, die dann einfach auch so sehen und sagen, Mensch, es wird jetzt langsam schwierig oder wenn ich euch zuschaue, kriege ich Bauchschmerzen oder ich mache mir Sorgen um dich. Also eher in den Ich-Botschaften zu sprechen. Das könnte natürlich eine Hilfe sein, dass man nochmal im Pflegenetzwerk oder auch im Freundeskreis oder, und jetzt Pflegenetzwerk, da meine ich natürlich auch alle, die vielleicht eh schon involviert sind, also auch die Tagesstätte oder Betreuungsangebote, die in Anspruch genommen werden oder eben therapeutische Kräfte wie Ergotherapie, das hast du angesprochen, ob es da quasi Leute gäbe, die quasi zusätzlich zu dir Feedback geben, weil dein Feedback eventuell ja irgendwie konnotiert sind, also das heißt vielleicht eher triggern, ja. Und da könnte man einfach nochmal gucken, gibt es hier eventuell andere Personen oder auch Ereignisse, die quasi das so ein bisschen zuspitzen können und dort einen Veränderungswunsch auslösen.
Erklär mal genauer, das interessiert mich jetzt. Was meinst du mit Ereignisse?
Naja, sagen wir mal so, beispielsweise, da kann ich jetzt einfach nur aus meinem Erfahrungsschatz sammeln. Also wenn im öffentlichen Raum Dinge sichtbar werden, dass irgendwas nicht gut läuft, dass dann eventuell auch mal Nachbarn fragen. Ne? Also beispielsweise bei meiner Mutter war das dann irgendwann sehr offensichtlich, dass meine Mutter Schwierigkeiten hatte, sich zu orientieren, Dinge zu finden. Und ich wurde dann tatsächlich auch von Nachbarn immer wieder angesprochen. Gleichzeitig hat mich ja schon auch meine Schwester bearbeitet. Und dann war für mich irgendwann klar, okay, also das ist jetzt nichts mehr, was, also manchmal verliert man ja quasi das Gefühl für eine objektive Einschätzung oder vermeintlich objektive, die gibt's ja eh nicht, ne? Aber dass man irgendwie so das Gefühl hat, man hat einen sehr anderen Blick wie der Rest der Welt auf eine Thematik und dann kann das natürlich schon helfen, wenn es außen Feedback gibt. Ja, ist natürlich schwierig, weil gerade wenn es nicht erwünschtes Feedback oder erbetenes Feedback ist, dann kann das natürlich schnell auch zu anderen konflikthaften Situationen führen. Aber das wäre jetzt halt einfach mal eine Überlegung, also beispielsweise auch beim Autofahren, dass man da eventuell die Polizei oder Prüfer hinzuzieht oder Rat von außen hinzuzieht, um dem Ganzen eine Autorität oder eine andere Dimension zu verleihen.
Das klingt alles unfassbar gut, ist aber tatsächlich, also man muss einfach sagen, mein Vater verlässt auch einfach das Haus nicht mehr. Mhm. So, weil meine Mutter kann halt nicht alleine bleiben. Zur Tagespflege geht sie nicht mehr. Mhm. Weiß nicht, warum nicht. Da habe ich von ihm bis jetzt noch keine Antwort irgendwie drauf bekommen. Und wenn ich das mit diesen Ich-Botschaften, das habe ich natürlich auch schon versucht, ne, dass ich mir zum Beispiel auch Sorgen um ihn mache, wenn ihm irgendwas passiert. Mhm. Und dann antwortet er mir halt, ja, dann musst du dir halt was überlegen, wenn mir was passiert ist. Okay. Das ist halt, ja. Also ich lache da jetzt drüber, aber das sind, wenn ich mir das immer noch mal so durch den Kopf gehen lasse, dann bin ich wieder bei der Wut und dem Unverständnis.
Ja.
Und gleichzeitig sprechen wir halt auch immer wieder in diesen Kontexten von Selbstbestimmung und Autonomie. Ne? Und da ist quasi jetzt auch, wenn man da mal so familiendynamisch drauf schaut, dann nimmt sich dein Vater auch im Zusammenleben mit deiner Mutter. Ja, und da trägt er natürlich auch eine stellvertretende Verantwortung für sie, ja. Aus der Elternebene heraus sagt er, ja, das ist unsere Entscheidung und da hast du nichts mitzureden. Also das, da stößt man dann an Grenzen, ja, des Machbaren. Ja. Und dann ist es eben eher die Frage, wie lernst du damit umzugehen? Wie holst du dir Hilfe oder wo hast du Räume, wo du das auch besprechen und vielleicht auch reflektieren kannst?
Also so diese Schleife zu ziehen, finde ich jetzt tatsächlich auch irgendwie ganz wichtig, um einfach auch darauf zu kommen, gerade also jetzt in diesem Jahr ist es mir bis jetzt, glaube ich, ganz gut gelungen, da auch auf mich zu hören, was ich brauche. Also zum einen war ich halt letztes Jahr 6 Monate lang eben wieder in regelmäßigen Therapiesitzungen. Was für mich dann auch noch wichtig ist, ist vor allem auch der Austausch mit anderen Angehörigen. Mhm. Ich habe ja zum einen auch das Angehörigenseminar bei dir gemacht, Anja, von Desideria. Und das war ja auch so ein bisschen so der Startschuss. Also da war ich so froh, eben gerade auch in dieser Nach-Corona-Zeit Menschen zu finden, die auch ähnliche Erfahrungen gerade machen. Mhm. Und genau, und jetzt bin ich in der Angehörigengruppe bei Desideria und der Austausch hilft wirklich ungemein. Auch wenn man vielleicht an verschiedenen Punkten steht jeweils, aber man hat halt doch irgendwie so ein gemeinsames, auf einen gemeinsamen Nenner kommt man immer irgendwie. Mhm.
Genau. Ja, du hast dich da ja auch sehr engagiert, quasi als diese Angehörigengruppe gegründet wurde. Ich glaube, es war die zweite von Desideria. Und ich habe mich da einfach sehr gefreut, dass du da auch ja so diese Idee so positiv aufgenommen hast und letzten Endes dann auch die anderen Teilnehmenden da ja mit sehr viel Engagement ja mit reingeholt hast. Und ich meine, das ist dann etwas, da entsteht eine Gemeinschaft und ein geschützter Raum mit anderen Gleichbetroffenen, wo man in einer anderen Art und Weise gut über Themen reden kann, weil man vielleicht nicht bei A anfangen muss, sondern vielleicht eben gleich mal einen Tick tiefer einsteigen kann.
Mhm. Ja, also auch gerade auch jetzt in der Gruppe, in der wir jetzt im Moment sind, mit 2 davon habe ich mich halt auch schon mal privat getroffen und es verbindet und man kann Gespräche führen, die man mit seinen anderen Freundinnen und Freunden, Bekannten nicht führen kann, auch wenn sie noch so verständnisvoll sind, aber es ist einfach was vollkommen anderes, wenn man selber betroffen ist und selber weiß, wie diese Krankheit eben aussehen kann.
Nach allem, was du jetzt weißt und in den letzten Jahren auch schon erfahren und erlebt hast, welche Dinge würdest du denn vielleicht anders machen, so im Rückblick?
Habe ich gestern Abend noch sehr lange drüber nachgedacht. Eigentlich würde ich nichts anders machen, weil alles von dem, was ich im Rückblick in der Vergangenheit gemacht habe, hat mich ja jetzt hierhin gebracht, dass ich jetzt mit euch dieses Gespräch führen kann, dass ich auch mein Licht darauf werfen kann, dass vielleicht nicht immer alles harmonisch ist und Krankheit nicht irgendwie gleich Chance bedeutet oder nur für einen tollen Austausch mit der Familie oder so, sondern dass es halt einfach auch ganz, ganz schwer und auch traurig sein kann. Und ich möchte auch gar nicht hadern, nur so mit dem, was ich vielleicht vorher gemacht habe oder dass mein Vater das dann nicht so angenommen hat oder so. Ja, aber ich für mich habe das halt diese Angebote angenommen, Selbsthilfegruppe und so weiter. Und das hat mich halt jetzt an diesen Punkt gebracht. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh.
Das klingt nach einer richtigen Lerngeschichte, Nadine. Ja. Oder? Also
Ja, und ich finde es beeindruckend, wenn man sich an so einem Punkt hinstellen kann und sagen kann, ja, und das ist jetzt gerade mein Standpunkt und da stehe ich gerade ganz gut. Und natürlich ist nicht alles perfekt oder auch nicht annähernd perfekt, aber ja, es ist, wie es ist. Und ich bin irgendwie da auch fein damit in einer gewissen Art und Weise.
Ja, vor allem, weil ich halt auch gemerkt habe in dieser Zeit, als ich halt so unbedingt wollte, dass mein Vater sich da jetzt drauf einlässt. Und ne, ich habe doch so viele tolle Angebote. Aber es war halt so kraftzehrend. Mhm. Ne? Und es war halt so frustrierend. Und dann irgendwann zu sagen, okay, dann lasse ich dich da raus. Mhm. Aber für mich ist dieser Austausch mit Gruppen und so weiter der richtige Weg.
Das ist für dich auch so eine Form von Selbstfürsorge dann?
Absolut. Wir haben auch jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis einige Fälle, wo Eltern eben an Demenz jetzt erkrankt sind und wo ich halt auch gerne Infos anbiete. Mhm. Aber auch da, wenn es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Aber ich weiß halt eben, du kannst niemanden zwingen, deinen Weg zu gehen, ne? So wie ich ihn gegangen bin. Das ist halt auch nicht für jeden was, so der Austausch oder ne, möglichst viele Infos zusammensammeln und so.
Nee, das eine Rezept gibt's nicht. Ich glaube, es geht genau darum, seinen Weg zu finden.
Mhm. Auch wenn man ja voll gerne so ein Rezept hätte.
Ja. Ja, diese Instanz, die einem jetzt sagt, wie geht's denn jetzt weiter?
Genau. Mhm. Wie geht's dir denn, wenn du in die Zukunft blickst, also in Bezug auf deine Mutter, auf deinen Vater, blickst du überhaupt in die Zukunft?
Ich wünsche mir für meine Mutter tatsächlich, dass sie noch möglichst lange auch etwas von ihrer Würde behält. Und das ist tatsächlich was mir im Moment am meisten Bauchschmerzen bereitet, gerade eben auch im Hinblick auf die Wohnsituation meiner Eltern oder die Lebenssituation meiner Eltern. Ja, wenn ich in die Zukunft gucke, also auch da, ich kann mir x Szenarien jetzt durchspielen. Es wird nie so kommen, wie ich es jetzt gerade durchspiele. Mhm. Ich muss dann in dem Moment, also das macht mir auch Angst. Mhm. Ich habe gerne einen Plan. Mhm. Also ich bin gerne vorbereitet. Aber das ist halt was ich in den letzten 4,5 Jahren gelernt habe. Du kannst noch so gut vorbereitet sein. Ja, wenn du nicht die Entscheidungen triffst, kann der Plan noch so gut sein. Und dann musst du halt doch improvisieren. Und ja. Es verlangt mir viel ab, aber es geht halt jetzt so im Moment nicht anders. So.
Also so ein bisschen mit der Ungewissheit und der Ambiguität leben zu lernen.
Mhm. Genau, wie gesagt, es verlangt viel ab, aber ich kann, wie gesagt, nicht irgendwie meinen Vater zwingen zu irgendwelchen Entscheidungen, kann ich über seinen Kopf hinweg entscheiden. Ich kann halt nur für mich schauen, dass ich möglichst viele Ereignisse in meinem Leben habe, die mich positiv beeinflussen, die mir dann Kraft geben.
Ja, das macht Mut, was du sagst.
Vielen Dank, Nadine. Ich bin sehr froh, dass du bei uns gewesen bist oder bei uns bist. Mhm. Und ja, auch den Mut hattest, uns deine Geschichte zu erzählen. Bewegt mich, solche Geschichten. Und gleichzeitig, ich finde, es ist so wichtig, das auch zu teilen und hörbar zu machen. Und das freut mich wirklich sehr, dass du dich darauf eingelassen hast. Danke.
Ja, ich danke euch. Also ich hätte mir da jetzt keine besseren Gesprächspartnerinnen wünschen können. Und ich finde es einfach auch so wichtig, eben diese Facette zu zeigen, dass man als Tochter oder überhaupt auch als Kind oftmals so ein bisschen nicht vergessen wird, aber man wird in Rollen gedrängt, die man sich nicht ausgesucht hat. Und das kommt manchmal so ein bisschen zu kurz. Ich hätte es mir auch nie vorher so vorstellen können, aber ja, es tat gut, darüber zu sprechen, auch jetzt in der Vorbereitung, sich nochmal so ein paar Gedanken zu machen.
Ja, danke auch von meiner Seite. Und ich bin mir eigentlich schon sehr sicher, dass es vielen Menschen gut tun wird, dass wir darüber gesprochen haben.
Das hoffe ich.
Jetzt haben wir noch so ein paar Dinge zum Abschluss, ne?
Ja, noch ein paar Hinweise von Desideria. Es gibt auch im Sommer über Angehörigen-Schulungen. Die finden online statt und ihr könnt euch ganz bequem über die Online-Seite anmelden. Den Link setzen wir in die Shownotes. Das ist zum einen eine gute Quelle, um Informationen über Demenz zu erhalten und gleichzeitig aber auch mit anderen Angehörigen in Kontakt zu kommen, die Nadine hat es erzählt, sich zu vernetzen und ja so eine ganz eigene Gesprächsbasis zu finden und unter Gleichgesinnten zu reden.
Was wir weiter anbieten, das ist das neue Format Impuls-Workshops. Da könnt ihr gerne auch mal auf unserer Seite stöbern. Also es geht bis Ende des Jahres. Einmal im Monat bieten wir da ein neues Format an, wo einer quasi aus unserer Community einen Impuls gibt. Peggy, du warst auch schon bei uns und hast so über das Thema Pflegen aus der Ferne gesprochen. Und dann, ich denke, das ist das Schöne an dem Format, können aber auch die Teilnehmenden in kleinen Gruppen, also Breakout-Sessions und danach im Plenum über ihre Erkenntnisse sprechen. Und ich hatte so das Gefühl, jetzt bei den ersten zwei Malen konnte wirklich jeder mindestens eine Sache mitnehmen und auch hat gesagt, für den Alltag ein großer Wert.
Genau, da gibt es verschiedene Themen, die in den nächsten Monaten anstehen. Den Link setzen wir euch in die Shownotes. Da könnt ihr mal im Programm stöbern und euch auch direkt anmelden.
Genau. Sonst vielleicht noch zum Abschluss. Wir freuen uns über jede Spende, damit genau diese Arbeit auch in Zukunft von uns fortgesetzt werden kann. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Also das heißt, da steht keine Gewinnabsicht dahinter, sondern wir machen das wirklich für Angehörige und Menschen mit Demenz und wir möchten Lebensqualität sichern und steigern.
Ja, dann war's das mit dieser Folge von Leben, Lieben, Pflegen. Wir danken Valentin Ramm, der uns wie immer an der Technik unterstützt hat. Wir danken dir, Nadine, dass du Gast bei uns im Podcast war. Vielen, vielen Dank.
Und genau. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bin schon sehr gespannt, haben wir auch wieder einen Gast. Lasst euch überraschen und hört rein. Danke.
Bis dann. Tschüss. Ciao.